von Meilen und Zeilen. Abenteuer direkt aufs Ohr. Der Podcast des Delius Glasing Verlags mit Tim Kruse.
Heute bewegen wir uns von Nord nach Süd, zwischen Waterkant und Alpenrand. Radjournalist Armin Herb ist zum zweiten Mal zu Gast bei Meilen und Zeilen. Letztes Mal ging es ums E-Bike und unsere gemeinsame Begeisterung für diese neuen Möglichkeiten, die das E-Bike bietet. Dieses Mal ist Armin mit dem Buch Radurlaub in Deutschland, die schönsten Touren zwischen Ostsee und Allgäu, Volume 2, bei uns. Armin, in diesem Buch geht's um Menschen, die vielleicht ihre Lieblingstouren finden können. Ob das jetzt für einen Tagesausflug oder einen ganzen Radurlaub ist, ist fast egal. Mich wundert, dass du zurück aufs Biobike gegangen bist. Kann das sein?
Jein. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja von vornherein gesagt, also dieses Buch habe ich nicht alleine geschrieben. Hm. Das ist ja in Kooperation mit den erfahrenen Bike-Autoren des MyBike-Magazins entstanden. Mhm. Ich habe ungefähr ein Viertel bis ein Drittel davon verfasst und abgefahren, vorher abgefahren und dann recherchiert und dann getextet. Mhm. Und in dem Fall stimmt das mit dem Biobike nicht ganz, weil verschiedene Strecken sind natürlich auch mit dem E-Bike abgefahren worden, mhm. weil ohne E-Bike geht es heute quasi nicht mehr. Wenn man in gebirgige Regionen vorstößt, dann sieht man sowieso, dass es eigentlich mittlerweile mehr E-Bikes als normale Fahrräder gibt. Zumal es ja mittlerweile E-Bikes in jeglicher Form gibt, was es quasi als vorher als normales Fahrrad oder als Gravelbike oder Rennrad oder Mountainbike gab, das gibt es heute alles auch mit Motor.
Ja, genau. Und vor allem, wenn man so ein Buch schreibt, dann muss man ja echt eine Menge abfahren und dann ist ein E-Bike wirklich von Vorteil. Dann kannst du auch mal mehrere Touren an einem Tag machen eventuell.
Ja.
Oder wie arbeitest du dich dann so durch so ein Buch? Wie läuft das?
Naja, vorneweg, man wundert sich, wie gebirgig zum Teil Deutschland ist und sein kann, vor allem auch im Mittelgebirge. Das ist ja nicht, ist vielleicht nicht so, dass man dann 1000 oder 1500 Höhenmeter am Stück hat. Aber wenn man drei oder viermal rauf und runter geht, dann bekommt man auch seine mhm. Höhenmeter zusammen. Und dann weiß man zumindest, wenn man keinen Motor am Rad hat, was man geleistet hat. Egal, ob das im Westerwald ist, im Bayerischen Wald oder im Schwarzwald oder in der Rhön oder wo auch immer.
Oder im Teutoburger Wald, wo ich ja ursprünglich herkomme.
Siehst du?
Man vertut sich wirklich. Ja. Und ich weiß noch, ich bin an so einem Berg groß geworden. Ja. Und habe mir immer gewünscht, dass man einen Tunnel bauen würde zwischen dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, und der Innenstadt von Detmold.
Okay.
Denn damals dachte noch kein Mensch an E-Bikes und plötzlich gab es diese Dinger. Und ich muss sagen, ich liebe mein E-Bike weiterhin über alles und finde das vor allem im Teutoburger Wald sagenhaft. Es bietet halt neue Möglichkeiten. Unfassbar.
Auf jeden Fall.
Du hast in diesem Buch vor allem vorne geschrieben, dass der Allgemeine Deutsche Fahrradclub, der ADFC, angibt, es gibt über 150 Fernradwege mit mehr als 50.000 Kilometern. Wie suchst du denn dann die schönsten Touren aus, dass du am Ende sagen kannst, das könnten unsere, also die Lesenden, unsere Lieblingstouren werden?
Das ist ganz unterschiedlich. Ich meine, die Geschmäcker sind auch verschieden. Ich meine, die einen fahren am liebsten an der Küste, am Meer entlang, mhm. Mit der salzigen Brise im Haar und natürlich auch mit etwas Gegenwind. Die haben dafür keine Steigung.
Oder Rückenwind.
Sowas soll es auch geben. Wobei ich habe festgestellt, wenn ich unterwegs bin, habe ich meistens Gegenwind.
Es ist wie in Bergen für mich als Flachlandmensch. Für mich geht es in den Bergen immer bergauf.
Ja, und von dem her, wir haben natürlich versucht, auch so bei diesem Buch auch die unterschiedlichen deutschen Landschaften einfach auch mal wiederzugeben. Und mhm. du findest ja heute auch, egal ob es Mittelgebirge ist oder am Fluss entlang oder auch schon im Alpenvorland oder vielleicht schon fast im Hochgebirge, du findest überall schöne Radrouten. Das ist da der große Vorteil von mhm. Deutschland. Du hast ja nicht nur diese 50.000 Kilometer Fernradwege, du hast ja auch überall in jeder Region kleine Routen, wie du vorhin schon gesagt hast, für eine Tagestour, Halbtagestour oder auch für einen schönen Wochenendtrip. Mhm. Und das haben wir in Deutschland eigentlich einen riesen Vorteil, weil wir einfach seit Jahren diese tolle Fahrradinfrastruktur haben. Das heißt, ausgebaute Radwege, die meistens ohne Autoverkehr auskommen oder wenn, sind es dann vielleicht kleine Landstraßen, wo dann wirklich relativ wenig los ist oder vielleicht mal ein Traktor entgegenkommt oder mal ein Privatauto, das einfach zu seinem mhm. Grundstück fahren möchte.
Ja, genau, genau. Ich habe eben versucht, in deinem Buch die GPS-Daten zu laden über mein Handy. Ich bin kein großer Technikfreak und ich bin auch kein GPS-Fan, muss ich echt sagen. Ich bin natürlich auch dadurch, dass ich über 50 bin, ohne GPS aufgewachsen.
Ja, ich auch, ehrlich gesagt.
Klar, ne? Und es hat natürlich Riesenvorteile. Ja, ich fahre nie Auto ohne GPS, wenn ich was finden will. Aber beim Fahrrad ist das irgendwie nochmal was anderes, weil ich es schön finde, wenn ich mich auf althergebrachte Art und Weise orientieren kann. Geht dir auch so, ne?
Da hast du vollkommen recht. Ich bin ja auch ein analoger Fahrradtourer. Mhm. Und ich habe natürlich auch immer eine Backup-Karte in Papierform dabei, falls mal irgendwie der Akku leer ist oder irgendwie der GPS-Empfang nicht funktioniert oder was auch immer,
ja, genau,
dass ich irgendwo mich vielleicht doch noch zurechtfinde. Und ich musste auch zugestehen, bei der Planung habe ich auch immer meistens noch mal eine Übersichtskarte nebendran liegen, wobei wir mittlerweile in Deutschland mit den verschiedenen Routenplanern, ob das kommerzielle sind oder auch von den verschiedenen Tourismusverbänden, sind wir schon relativ weit und du kannst digital super deine Radtouren planen. Mhm. Wie gesagt, von der Halbtagestour bis zur mehrwöchigen Radreise, wenn du quer durch Deutschland fahren willst, von mir aus von der dänischen bis zur österreichischen Grenze.
Ja, ja. Du sitzt ja genau wie ich auch schon seit über 50 Jahren auf dem Sattel und ich bin auch immer, dadurch, dass ich auch Wassermensch bin und viel auf dem Wasser bin, habe ich auf den Ozeanen oft gesehen, wie sich die Welt wirklich negativ verändert hat, wie alles schlimmer geworden ist. Ich habe das an Land lange gar nicht gesehen und natürlich mehr Verkehr, mehr Landwirtschaft, mehr Dreck und so, aber ich fand das alles nicht schlimm, bis ich kürzlich in meine alte Heimat in den Teutoburger Wald fuhr und gesehen habe, dass ganze Hänge umgekippt sind, weggebrochen sind aufgrund der Dürre der vergangenen Jahre. Und da ist mir zum ersten Mal klar geworden, dass auch an Land sich wahnsinnig viel negativ verändert. Du, der von Beruf Fahrradjournalist ist, siehst du das auch oder ist das jetzt Teutoburger Wald typisch, dass ich das nur da gesehen habe?
Da muss ich dir leider recht geben. Diese Veränderungen, die siehst du an sehr vielen Stellen, ob das im Hochgebirge ist oder im Mittelgebirge oder auch im Flachland. Gerade beim Thema Wald ist mir das auch schon oft aufgefallen, was mir vor 20 Jahren bei dem berühmten Sturm Lothar, der damals durch den Südwesten Deutschlands gebraust ist, was mir damals noch irgendwie als einmalige Katastrophe vorkam, kommt leider öfter vor und ich habe das jetzt auch gesehen, gerade auch so Kurzstürme, die durch die Wälder ziehen, die richten doch relativ großes Unheil an, indem man einfach sieht, wie viele Bäume entwurzelt sind. Selbst wenn ich nur hier in München vom Stadtrand in den Perlacher Forst gehe, wie der südliche Stadtwald hier heißt, wie viele Bäume da umgekippt sind. Nicht irgendwie, weil sie einfach, weil der Sturm so stark war, sondern weil vielleicht auch die Bäume einfach schwächer werden.
Genau.
Und die Winde stärker. Und da sieht man einfach, dass die Natur manchmal gegen gewisse Auswirkungen einfach nichts mehr entgegenzusetzen hat. Teilweise sind sie natürlich auch noch vom Borkenkäfer befallen, die Bäume. Mhm. Und da sieht man, egal wo man hingeht, auch im Schwarzwald, im Bayerischen Wald und auch im Alpenvorland, sieht man schon deutlich die Veränderungen.
Und mir zeigt das immer, auch wenn ich so ein Buch wie deins jetzt lese, wie wichtig es ist, diese Natur zu genießen, solange sie noch halbwegs gesund ist. Und es macht mir sofort Lust. Jetzt habe ich gedacht, ich bin ja vor ein paar Jahren die Elbe gepaddelt. Mhm. Einfach nochmal die Elbe mit dem Fahrrad, also mit dem Bio-Fahrrad, einfach runterzufahren bis ins Elbsandsteingebirge und dann irgendwie mit dem Zug zurück. Hast du genau für so Typen wie mich dieses Buch geschrieben, die das irgendwo in einer Buchhandlung sehen und denken so, ach Mensch, ich müsste mal wieder eine Radtour machen? Oder wer ist eure Zielgruppe? Wie arbeitet ihr euch da in die Richtung auch marketingtechnisch vor?
Ich muss ja ganz ehrlich sagen, eigentlich haben wir für alle versucht, hier Touren aufzulisten, zu recherchieren, zu fotografieren. Also auch Tipps für Leute, die, sagen wir mal, schon viele Kilometer auf dem Sattel verbracht haben in Deutschland, indem wir einfach auch nicht klassisch nur so die bekannten und beliebten Flussradwege, ob das Donau, Weser, Main, Rhein, Neckar und so weiter sind, auflisten, weil dazu brauchst du eigentlich kein Buch mehr, weil das kannst du einfach...
Du musst ja nur dem Fluss folgen.
Ja. Der Beschilderung nachfahren und das ist auch gut so, sondern wir haben versucht, dann auch so ein bisschen mal wegzugehen, natürlich auch versucht, mal so Klassiker mit einzubauen, aber einfach auch mal andere Runden mit einzubauen. Für Einsteiger, aber auch für Leute eben wie dich, die vielleicht schon eine gewisse Fahrradreiseerfahrung haben, dass sie einfach mal animiert werden, neue Gegenden kennenzulernen, Das gilt auch für mich. Ich meine, Deutschland ist riesengroß und wir haben gesagt, wie viel Kilometer Radweg das es gibt. Und da gibt's genügend zu entdecken. Egal, ob du nur eine Tagestour machen willst oder einfach mal für ein Wochenende an den Niederrhein fährst. Und vielleicht musst du ja nicht unbedingt nur in Deutschland bleiben. Die Grenzen sind offen. Es gibt sehr viele tolle Radwege, die auch über die Grenzen führen. Ob von Deutschland in die Niederlande oder rauf nach Dänemark oder hier von Bayern rüber nach Tschechien oder auch nach Österreich und in die Schweiz.
Wenn du unterwegs bist, gerade in diesen Ländern und erzählst von unserem Heimatland, ich erlebe es immer wieder, dass Deutschland total unterschätzt wird. Also nicht nur von denen, die unser Land nicht kennen, also Franzosen und so weiter, sondern von uns selbst. Die meisten reisen so wahnsinnig weit weg in die Ferne und sie wissen nicht, wie unfassbar schön zum Beispiel das Rheinland ist oder die Elbe oder auch unten, was du in dem Buch beschreibst, in Bayern. Unser Land ist umwerfend schön und wir unterschätzen es ständig.
Vor allem ist es auch sehr abwechslungsreich. Mhm. Du hast zwar, was viele sagen, diesen klassischen kitschigen Fachwerk, diese Fachwerkoptik, ja, Architektur. Aber wer genau hinschaut, merkt, dass auch diese Fachwerkdörfer und Städte überall wieder ein bisschen anders ausschauen und anders aufgebaut sind. Und auch die Mittelgebirge, ob du jetzt, was du sagst, im rheinischen Schiefergebirge bist, im Westerwald oder in der Rhön oder im Bayerischen Wald, auch das Mittelgebirge sieht überall wieder ein bisschen anders aus. Egal, ob das jetzt die Häuserformen sind oder auch die Täler. Es ist unheimlich abwechslungsreich, wenn du durch Deutschland fährst. Oder du hast dann auch wirkliche landschaftliche Phänomene wie diese Buntsandsteinfelsen im Zittauer Gebirge an der polnisch-tschechischen Grenze. Oder du hast dann wieder auch solche Felsen wie in Rheinland-Pfalz im Süden in der Nähe von der deutschen Weinstraße. Mhm. Also ich muss sagen, viele unterschätzen das und du musst nicht unbedingt immer ans Mittelmeer oder noch viel weiter, um neue Dinge zu entdecken.
Mhm. Da hast du allerdings eine Sonnengarantie. Das ist der große Vorteil des Mittelmeers.
Ja, vielleicht ändert sich das jetzt auch, dass du, manchmal hattest du jetzt gerade so in den letzten ein, zwei Jahren in den klassischen Sommermonaten eigentlich fast schöneres Wetter in Deutschland zu Hause, als wenn du quasi in das superheiße Italien oder Spanien gereist bist, dann noch mit Sturmgefahr oder mit Dauerregen. Da hast du es zu Hause fast angenehmer gehabt.
Hast du absolut recht. Also wenn du jetzt in Südfrankreich 40 Grad teilweise in den Sommern hast, das ist auch nicht mehr zu ertragen. Geht halt nicht mehr.
Gut, bei uns ist es auch schon zum Teil sehr warm geworden, aber eigentlich noch so ungefähr, wie wenn du jetzt in einem Mittelmeerland per Fahrrad unterwegs wärst.
Auf den Fotos ist immer der gleiche Mann zu sehen. Ich nehme an, das bist du, oder?
Nee.
Nein? Ach was. Okay, dann muss ich mir doch meine Brille kaufen.
Ich bin ehrlich gesagt, wenn ich jetzt nochmal hier durchblätter, ich bin fast gar nirgendwo zu sehen.
Ach.
Weil wenn ich unterwegs bin, bin ich seit Jahren meistens mit meiner Frau unterwegs. Und die ist dann das Model, also in meinen Geschichten.
Ah, und ich dachte, die
siehst du dann meistens meine blonde Frau auf dem Fahrrad, die noch viel leidenschaftlicher unterwegs ist als ich. Und wir haben natürlich auch verschiedene Autoren, die hier sehr erfahren sind, wie zum Beispiel der Sven Bremer oder auch der Patrick Kunkel, die dann oft sehr optisch, sehr vorteilhaft ins Bild gerückt sind. Auch natürlich, die sind manchmal auch im Team unterwegs und haben einen professionellen Fotografen dabei, der muss natürlich auch gern Fahrrad fahren.
Klar.
Und deswegen hast du mich vielleicht auch mit einem unserer erfahrenen Autoren verwechselt. Ja,
kann sein. Wie wächst so ein Buch? Wie sprecht ihr euch ab? Wie läuft das alles?
Naja, gut, wir wissen natürlich, welche Vorlieben der einzelne Autor hat. Sven Bremer, der Name sagt es schon, er kommt aus Bremen.
Ehrlich? Ja, witzig.
Ja, und ist auch Bremer quasi. Der ist natürlich Spezialist vor allem für nördliche Küstenregionen, ob Nordsee, Emsland oder Ostseeküste oder auch Schleswig-Holstein und rübergehen nach Dänemark. Oder wir haben, ich habe einen Kollegen, der ist Südwest-Spezialist, der Patrick Kunkel, der fährt natürlich sehr viel durch Baden und Württemberg, durch den Schwarzwald, über die Schwäbische Alb oder auch über die Grenze hinüber in die Vogesen und so weiter. Oder ich persönlich, ich bin natürlich, da ich in München wohne, sehr oft und auch gerne auch hier im Süden Deutschlands unterwegs, sprich im Allgäu, im Oberbayern oder auch dann mal über die Grenze hinaus nach Oberösterreich, Salzburger Land oder nach Tirol. Und so ergeben sich von vornherein auch schon so gewisse Schwerpunkte, wo wir uns dann absprechen, wer hat da jetzt nochmal interessante Touren auf Lager, die wir zu so einem schönen Sammelwerk zusammenfassen können.
Und hast du da den Hut auf und sagst so, wir machen das und das und das, am Ende schreiben oder schneiden wir das ja quasi so zusammen oder wie läuft das dann?
Naja gut, einer muss ja meistens so ein bisschen das Zepter übernehmen und auch so ein bisschen in dem Fall heißt es ja, das Arbeitsthema und auch der Titel Radurlaub in Deutschland. Und da muss man natürlich auch so ein bisschen nach der Deutschlandkarte arbeiten und auch schauen, dass wir auch viele Gegenden berücksichtigen können. Und so versuche ich natürlich in dem Fall so die interessantesten Touren aus verschiedenen Bundesländern und Fahrradregionen zusammenzusammeln.
Wenn es jetzt Menschen zuhören, die so ähnlich drauf sind wie ich und ich habe drei verschiedene Räder im Keller stehen, welches nehme ich für die Touren am besten?
Ist ganz unterschiedlich. Wir haben für verschiedene Ansprüche auch Touren drin. Diesmal auch, weil das ja quasi sehr trendy ist, auch schöne, interessante Gravel-Bike-Touren. Zum Beispiel durch die Lüneburger Heide oder auch im Hochschwarzwald eine schöne Gravel-Runde. Das heißt, in dem Fall sind es ja meistens dann, das liegt schon im Namen, Gravel heißt Schotter, also nicht asphaltierte Wege durch große Waldstücke oder auch durch Wald und Wiesen und so weiter. Aber genauso haben wir natürlich auch Touren, die für dein E-Bike ideal sind, was wir vorhin schon erwähnt haben. Am besten durchs Mittelgebirge, damit es ein bisschen kraftschonender ist. Oder du kannst natürlich auch, wenn du jetzt einfach dein ganz normales Biobike mitnehmen willst, auch Touren fahren, von mir aus irgendwo in Niedersachsen durchs Wendland oder an der Küste entlang, wo du wenig Steigungen hast und da brauchst du noch nicht unbedingt eine Motorunterstützung. Was wir jetzt in dem Fall nicht berücksichtigt haben, sind die Rennradfahrer, weil die pflegen ja sowieso am liebsten auf der asphaltierten Straße zu fahren. Also wir haben eher versucht, dass wir Strecken raussuchen, wo möglichst wenig Autoverkehr vorherrscht.
Das ist gut. Ihr habt auch so eine schöne Liste, was man alles mitnehmen muss, woran man denken muss. Das fand ich sehr, sehr praktisch, weil man ja doch immer wieder irgendwelche Sachen vergisst.
Ja.
Wie schnell hast du gepackt, bevor du losfährst?
Oh, das ist eine schwierige Frage, weil ich muss da ganz ehrlich sagen, weil ich immer gerne was vergesse, wenn ich jetzt, sagen wir mal, sage, okay, ich will jetzt eine Woche eine Tour fahren, von mir aus wie letztes Jahr vom Bodensee bis nach München, da fange ich dann gerne schon mal, wenn ich einen Platz habe, an, 2 Tage vorher und lege mir die einfach die Sachen mal aufs Bett oder auf den Boden und dann schaue ich durch, was habe ich alles, was brauche ich und was könnte ich auch gerne zu Hause lassen. Und dann nehme ich auch gern immer wieder meine eigene Liste her und mache mir dann quasi Häkchen, was ich schon alles habe und was ich noch brauche.
Es gibt auch immer wieder viele Leute, die sagen so, oh nee, dann habe ich einen Platten, da habe ich keine Lust drauf, das kann ich nicht reparieren. Dabei ist das ja total einfach. Wie können wir einigen Leuten so ein bisschen Angst nehmen und sie inspirieren, dass Radfahren eigentlich ja relativ stressfrei verläuft? Wann hat man schon mal einen größeren Schaden, also einen Kettenriss oder sowas, den man dann nicht nebenbei repariert?
Also da muss ich dir ganz ehrlich sagen, auch so, wenn man so technische Statistiken anschaut, es passiert verhältnismäßig wenig.
Ja.
Wenn ich mich persönlich berücksichtige, also ich habe auf Tour eigentlich mit dem normalen Tourenrad schon ewig lange keinen Platten mehr gehabt. Vielleicht, weil ich auch immer 2 Ersatzschläuche dabei habe. Wenn ich jetzt, ich wüsste wahrscheinlich, wenn ich jetzt keinen dabei hätte, dann müsste ich bestimmt 2-3 Mal einen Reifen flicken. Also mir ist es ehrlich gesagt, so beim Mountainbiken und so weiter ist es, oder auch gerade in dem Mittelmeerraum, wo da viele Dornen und Nägel rumliegen hast und Glasscherben, ist es mir viel öfter passiert, dass ich vor allem eben diesen klassischen Platten hatte oder auch mal irgendwie irgendwas in die Kette gekommen oder sonst irgendwas.
Ja, ja.
Aber eigentlich die klassische Panne, die ist bei mir in den letzten Jahren sehr, sehr selten.
Ja, interessant, ne?
Vielleicht habe ich Glück gehabt, aber wenn ich mich so durchfrage bei Kollegen, die haben eigentlich auch wenig Probleme unterwegs. Ja. Also auch die Räder sind ehrlich gesagt auch immer besser geworden, auch die Reifen. Und von dem her kann ich da den meisten also die Angst nehmen. Und in Deutschland muss man ganz ehrlich sagen, es gibt so viele Orte mit Hardshops oder auch selbst diese sogenannten Bed-and-Bike-Hotels, die haben ja immer eine kleine Reparaturecke und einer weiß immer Bescheid, wie man jetzt mal, sagen wir mal, eine kleine Panne reparieren kann. Also da kann ich jedem die Angst nehmen. Ja. Das ist unproblematisch.
Fährst du diese Unplattbar-Reifen?
Ja, ich habe, was heißt unplattbar?
Nee, ich weiß, in der Kurve sind die auch nicht unplattbar, aber da ist ja dann so eine Eisenschicht
nochmal. Ja, gut, ist der klassische Schwalbe-Marathon und so weiter. Die fahre ich auch und die haben sich aber auch, ehrlich gesagt, seit Jahren bewährt.
Ja, absolut. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, die fahren nicht gut, irgendwie nicht so, aber ich habe, also wir als Amateure merken das nicht.
Wer jetzt natürlich auf Geschwindigkeit geht, die haben natürlich jetzt nicht so ein tolles Abrollverhalten wie jetzt irgendwie so ein Semi-Slick mit wenig Profil. Mhm. Da muss ich dir sagen, als ich die mal auf meinem Tourenrad aufgezogen hatte, da hatte ich dann tatsächlich nach relativ wenig Kilometern Platten. Mhm. Und seit ich jetzt wieder meinen klassischen Unplattbaren drauf habe, ist nichts mehr passiert. Also von dem her sage ich dann immer, lieber unterwegs ein bisschen schwerer unterwegs, aber dafür ein bisschen sicherer.
Ja, man muss auch sagen, viele neigen zur Professionalisierung und sparen an ihren Rädern dann so ein paar Gramm, um sich dann aber wieder schwere Taschen zu kaufen. Also man darf es nicht übertreiben, sage ich immer. Also schön realistisch bleiben da draußen.
Auf jeden Fall. Und ich meine, ich weiß, wer jetzt nicht gerade mit dem Zelt unterwegs ist und unterwegs campt, wer jetzt dann in einer Pension oder in einer Ferienwohnung oder auch im Hotel übernachtet, der braucht auch nicht viel Kleidung, weil diese klassische, gute Fahrradfunktionskleidung, die kann man abends rauswaschen und dann schnell ausdrücken, dann ist die am nächsten Morgen wieder trocken. Und viele von diesen Bed-and-Bike-Hotels, die also eben auf Radreisende ausgerichtet sind, die haben sogar Waschmaschinen, Trockner und auch Trockenräume, dass man problemlos, also mit zwei Radsets kommt man dann wirklich locker über eine Radreise von bis zu 2 Wochen.
Ja. Wie wäre es denn mal, so eine Art Bed-and-Bike-Führer zu schreiben?
Naja, letztendlich gibt es sowas, indem man zumindest online sich dann auch schon entsprechend die Touren raussuchen kann und findet dann auch immer gleich auch schon die entsprechenden Übernachtungsmöglichkeiten.
Ja, ja.
Ich habe festgestellt, gedruckt braucht man das schon fast gar nicht mehr, weil diesbezüglich, der klassische Führer wird eigentlich mittlerweile gern einfach digital online gesucht und wahrscheinlich auch gefunden, weil es einfach so viele, wie soll ich sagen, Routenplaner gibt, ob kommerziell, wie sie alle heißen, ob Komoot oder Outdoor Active. Oder was ich gerne benutze für die einzelnen Bundesländer sind die Radroutenplaner. Mhm. Die es dann mittlerweile für, ich glaube, rund 10 Bundesländer gibt. Und die funktionieren sehr gut. Und da werden natürlich auch von vornherein schon radfreundliche und Übernachtungsmöglichkeiten unterwegs genannt. Mhm. Und ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Und ich plane da auch viele Tages- und Mehrtagestouren damit und kann es nur empfehlen, weil das ist ganz easy. Man gestaltet sich quasi auch fast wie beim Autoroutenplaner seine Tour und lädt sie sich dann einfach auf sein Navi oder auch auf sein Smartphone und fährt dann den Pfeil hinterher.
War nur so eine Idee für dich, weil du gefühlt jedes Jahr mit einem neuen Fahrradbuch rauskommst.
Ja.
Da ist die Frage, woran arbeitest du denn jetzt gerade? Weil es ist ja immer so, wenn ein Buch rauskommt, hat man das Projekt ja längst seit Monaten meist schon abgeschlossen und dann ist man schon am nächsten Projekt. Woran arbeitest du jetzt?
Naja, momentan habe ich in den Bergen, das ist jetzt nicht unbedingt, hat auch mit Deutschland, aber eher mit den südlichen Bergregionen zu tun. Mhm. Da gibt es so einen kleinen Trend, der nennt sich E-Bike und Hike oder Bike und Hike.
Habe ich gehört.
Man fährt mit dem Fahrrad oder Mountainbike beziehungsweise E-Mountainbike einen Berg hoch oder auch so lange, lange Hochtäler bis zum bestimmten Punkt, wo einfach der fahrbare Weg aufhört und dann stellt man das Rad ab und steigt dann noch hinauf zu einer Alpenvereinshütte, zu einem schönen abgelegenen Bergsee oder natürlich auch auf dem Gipfel mit dem Gipfelkreuz und kann damit eben, wie man sagt man dann in Bayern oder in Tirol so schön, diese langen Hatscher sich ersparen, für die man im Sommer dann eine ewig lange Tagestour bräuchte oder vielleicht sogar eine Tour mit Übernachtung unterwegs. Und das ist auch eigentlich ein Trend, der von den Locals erfunden wurde, also sprich die Einheimischen, die dann sagen, ah, Gott sei Dank brauche ich nicht mehr eben diese langen Hatscher machen, um dann zu meinem Lieblingsgipfel oder zu meiner Lieblingsalpenvereinshütte zu kommen und kann das dann zumindest in einer langen Tagestour absolvieren.
Ach, super. Und da schreibst du gerade dran und da hast du da schon...
Ja, da habe ich, zumindest recherchiere ich dran und ich habe auch zumindest schon einige Berichte drüber verfasst und vielleicht gibt es auch ein Buch dazu.
Wow. Armin, spannend. Was für ein spannendes Leben, Fahrradjournalist zu sein.
Ja.
Ja, man selber spürt das immer nicht so, dass das eigene Leben so spannend ist, ne?
Das dürfte bei dir genauso sein. Auf dem Sub oder auf dem Segelboot ist es sicherlich, wer es mag, auch
auf jeden Fall.
Super und spannend.
Armin, vielen, vielen Dank. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch dann über Bike and Hike. Aber jetzt erstmal Respekt zu deinem Buch. Hervorragend. Es macht totale Lust, wieder Rad zu fahren. Radurlaub in Deutschland. Die schönsten Touren zwischen Ostsee und Allgäu. Volume 2. Armin, vielen Dank. Hab noch einen schönen Tag.
Bitteschön. Du auch.
Das war von Meilen und Zeilen. Alle zwei Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns. Oder schreibt uns an podcast@delius-klasing.de. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.